Wenn Sie sich umschauen, ihr euch umschaut, dann seht ihr Menschen, die ihr kennt, sehr gut kennt. Vielleicht sitzt der eigene Ehepartner neben euch. Es kennt manche vielleicht auch nicht oder nur so vom Sehen her. Wir haben Bilder voneinander, Erinnerungen. Sie als Goldkonfirmanden, Erinnerungen an die Konfizeit damals. Man kennt sich irgendwie, man hat Emotionen, die man mit Menschen verbindet, unterschiedlichster Art, Erinnerungen, Bilder, die uns prägen voneinander. So auch gerade eben dieses Lied, wie soll ich dich empfangen? Wir verbinden es mit dem Advent, mit Weihnachten, das Fest, auf das wir zuleben, uns drauf freuen. Und gerade eben kam irgendwie Irritation rein durch diese völlig andere Melodie. Neues entdecken, aneinander entdecken. Ich wünsche Ihnen heute, dass Sie Neues aneinander entdecken, wünsche uns diese Offenheit füreinander, dass unsere geprägten Bilder, Emotionen, Schubladen immer wieder aufgebrochen werden und wir denken, Menschenskind, das so habe ich an dem gar nicht noch so gesehen. Das war ein richtig gutes Gespräch, wenn ich an damals denke. Oder wie auch immer, neue Facetten aneinander entdecken. Neue Facetten an Jesus entdecken. Das Lied gerade eben hat uns mitgenommen, herausgefordert, irritiert. So wie die Menschen damals, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Sie hatten klare Vorstellung, klares Bild von Jesus, hatten ihre klaren Emotionen voller Begeisterung, haben sie als König ihn begrüßt. Weshalb? Er hat Lazarus von den Toten auferweckt. Viele Kranke hat er geheilt. 5000 Männer plus x Frauen und Kinder hat er satt gemacht. Sie hatten ihre Vorstellung von diesem König, ihr Bild. Und so jubeln sie ihm zu, als er nach Jerusalem einzieht. Und schon beim Einzug mischt sich unter den Jubel Irritation, weil er das Bild anfängt zu sprengen, so wie wir es gerade eben mit dieser anderen Melodie gesprengt haben, um in den kommenden Tagen nach dem Einzug komplett ihr Bild von Jesus zu verändern. Wenn wir also heute am Palmsonntag nun auf diese Begebenheit von Jesu Einzug in Jerusalem hören, Johannes 12, die Verse 12 bis 19, dann unter der Leitfrage des Adventsliedes, wie soll ich dich empfangen? Und könnte es vielleicht auch einen anderen Blick brauchen, dass wir neue Facetten an Jesus entdecken und nicht in dieselbe Falle tappen, wie die Menschen es damals getan haben, sondern Jesus so empfangen, wie er tatsächlich heute von uns empfangen werden will. Ich lese uns das Bibelwort für den heutigen Sonntag aus dem Johannesevangelium. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genau so empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Wie soll ich dich empfangen? Leitfrage heute Morgen. Ein erstes setzt nicht aufs falsche Pferd. Wer Jesus empfangen will, darf nicht aufs falsche Pferd setzen. Das ist im wahrsten Sinn des Wortes das Problem der Menschen damals. Anstatt zu sehen und zu verstehen, dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzieht, setzen sie auf ein Pferd und zwangsläufig eben auf das falsche Pferd, weil Jesus nicht hoch zu Ross kommt. Der Evangelist Johannes betont genau diese Baustelle, wenn er den Propheten Sacharja zitiert. Am ersten Advent, ja, Wochenspruch mit diesem großen Fokus auf den kommenden König. Aber was macht Johannes? Er verkürzt dieses Sacharja-Zitat. Zunächst im Original: Freu dich sehr, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Und Johannes, kurz und knapp: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt. Und er reitet auf einem Eselsfohlen. Johannes verzichtet auf die Näherbeschreibung dieses Königs. Und die ist ja schon einzigartig, wie sie Sacharja uns diesen König vor Augen malt, und konzentriert sich stattdessen auf den Esel. Der Rest ist ihm an dieser Stelle völlig wurscht. Weshalb konzentriert sich Johannes auf den Esel? Antwort: Damit wir nicht wie die Menschen damals aufs falsche Pferd setzen. Die Menschen damals haben ja wie in einer Fata Morgana Jesus hoch zu Ross einziehen sehen, wollen zumindest. Als neuen König haben sie ihm gehuldigt. Weshalb? Ja, weil er gerade eben erst einen von den Toten auferweckt hat. Zitat Vers 18. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Und keine Woche später rufen sie: Kreuzige ihn, weil er ihre Erwartungen nicht erfüllt hat. Richtig an ihrer Erwartung: Jesus ist der schon im Alten Testament verheißene König. Hatten sie vollkommen recht, aber das war es dann leider auch schon. Hätten sie die Augen aufgemacht und wahrgenommen, dass Jesus auf einem Esel einzieht. Und wer auf einem Esel einzieht, legt sich nicht mit der römischen Weltmacht an. Und die zweite völlig falsche Erwartung markiert Johannes, wenn er kopfschüttelnd festhält, wie die Menge Jesus wegen seines Zeichens der Totenauferweckung jetzt huldigt und auf seine Wunder sich fixieren, aber nicht auf Jesus und das, wozu er viel entscheidender diesen Weg gegangen ist, den er jetzt geht. Eine Frau ist unterwegs beim Joggen, als plötzlich hinter ihr sie einen Frosch rufen hört: Küss mich, ich bin dein Prinz! Sie joggt weiter irgendwie, also völlig irritiert, aber weiter ihr Programm durchziehen, als es weiter hinter ihr herhüpft und ruft: Küss mich, ich bin dein Prinz. Sie joggt ihren Weg, laufend dieser Frosch da hinter ihr her: Küss mich, ich bin dein Prinz. Irgendwann dreht sie sich rum, tut, was man eben tun muss, beugt sich hinunter zu dem Frosch, hebt den Frosch hoch, aber nicht, um ihn an den Mund zu führen und ihn zu küssen, sondern sie steckt ihn in die Hosentasche. Daraufhin der Frosch: Ey, was tust du? Ich bin doch dein Prinz, du musst mich jetzt küssen. Daraufhin sie erwidert: Ich hab doch keine Zeit für einen Freund, aber so ein sprechender Frosch, um den werden mich alle beneiden. Jesus, der heruntergekommene Gott. Jesus, der Mensch gewordene König, der voller Demut die Beziehung sucht, um für uns alles zu werden. Und wir stecken ihn in die Hosentasche. Weil Jesus ja schon irgendwie in Ordnung ist, aber wir haben alle miteinander unsere geprägten Bilder, ich einschließlich. So muss er sein, so ist er, das erwarte ich von ihm. Diesen Weg ist Jesus gegangen, geht er, wird er gehen, will ich mit Jesus gehen. Wir haben alle miteinander unsere geprägten Bilder, Vorstellungen und Erwartungen von Jesus, an Jesus. Er ist nichts anderes wie die Hosentasche. So muss er sein. Aber eine Beziehung mit ihm leben, Jesus das sein lassen, was er sein will. Was für ein Bild hast du von Jesus? Was muss er leisten, dass wir ihn akzeptieren? Natürlich fallen wir nicht so schnell vom Glauben ab. Aber ich nehme selber bei mir auch wahr, diese Herausforderung, wenn er nicht so agiert, meine Gebete nicht so hört, wie ich mir es vorstelle, ja, zumindest Gleichgültigkeit, sinkende Erwartungen, Hosentasche. Anders gefragt, was für Bilder bringt ihr mit? Auch Sie, nach 50 Jahren Konfirmation, damals miteinander bekannt, ja, diesem Jesus will ich vertrauen. Und dann kommt das Leben, so wie das Leben spielt, mit allen Herausforderungen, Schwierigkeiten oder auch positiv. Man packt das Leben an, übernimmt Verantwortung, gestaltet, packt an, was vor den Füßen liegt. Und dann läuft aber ein Weg anders, als man es sich erhofft. Beruflich. Oder eine Heilung ist nicht wahr geworden. Ein lieber Mensch, für den wir gebetet haben, es ist nicht passiert. Ein Wunder, das wir so sehr erhofft haben, ist nicht eingetroffen oder anders. Manches mehr, wo wir uns gewünscht hätten, Jesus zu erfahren und er nicht so eingegriffen hat, wie wir es erhofft haben. Und seitdem, was macht das mit unserer Beziehung zu Jesus? Welche Rolle spielt Jesus noch in Ihrem Leben, in eurem Leben? Welche Rolle darf er spielen? Für mich ist diese Woche, diese Begebenheit des Einzugs in Jerusalem, schon nochmal zur Herausforderung geworden, genau hinzuschauen und einen Schritt zurückzutreten, um Jesus tatsächlich neu zu begegnen. Offen zu sein für seinen Weg und für Wegführungen, die er mit mir geht, wo er Wege auch zulässt, aber es trotzdem Wege sind, wo er mitgehen will. Offen zu werden für Wegführungen von ihm für mich und meine Bilder nochmal Schritt zurückzuschrauben, genau hinzuschauen, auf ihn, ihn zu suchen, der ja einen Weg hier gegangen ist, das hätte er wahrhaft wegen sich nicht müssen, nach Jerusalem. Also das Erste, setzt nicht aufs falsche Pferd, sondern das Zweite, folge dem Esel. Um Jesus als König zu erleben, ihn wahrhaft zu empfangen, so wie er uns begegnen will, müssen wir dem Esel folgen. Und gehen dafür jetzt alle Stellen miteinander durch im Johannesevangelium, kleine Bibelarbeit heute Morgen, in denen das Johannesevangelium von diesem König spricht, wo der Königstitel auftaucht. Es sind gar nicht so arg viele, keine Sorge. Aber Johannes ordnet die sehr bewusst an und allein in der Anordnung dieser Königstitel ist die Botschaft klar. Das erste Mal Johannes 1. Nathanael kommt zu Jesus. Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Am Anfang des Evangeliums stellt uns Johannes Nathanael vor mit seiner Erwartungshaltung an einen Herrscher, der sich durch die Zeichen und Wunder, die er tut, als der Messias erweist, der die Römer vertreibt und Gottes Reich auf dieser Erde aufrichtet. Das war die Haltung der Israeliten damals. Das zweite Mal im Johannesevangelium ist von Jesus als König die Rede, nachdem er 5000 Männer und x Frauen und Kinder satt gemacht hat. Nur, dass Jesus jetzt umgehend reagiert und diese Form des Königtums ablehnt. Wenn wir lesen, Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Zum dritten Mal wird von Jesus als König gesprochen beim Einzug in Jerusalem. Wieder nach einem Zeichen dieser Auferweckung des Lazarus. Nur mit dem Unterschied zum Brotwunder. Jetzt zieht sich Jesus nicht zurück, aber er zieht ganz anders als König in Jerusalem ein, als die Menschen es mit ihrem Bild von einem König verbinden. Mit dem nächsten Königsbeleg sind wir bereits dem Esel gefolgt und befinden uns mitten in der Krönungszeremonie bei Pilatus. Fragt Pilatus Jesus, bist du der König der Juden? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Und auf diese Königsproklamation hier vor Pilatus, dieser Ausrufung Jesu zum König, steht seiner Krönung jetzt nichts mehr im Weg. Nächster Beleg: Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf, es lebe der König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Gekrönt mit einer Dornenkrone, gehuldigt mit Stock und Schlägen, geht's wie bei Königszeremonien rund um den Globus, jetzt hinaus auf den Balkon, zur Präsentation des neuen Königs, wo das Volk schon auf seinen neuen Herrscher wartet, um ihm zuzujubeln. Pilatus, seht, da ist euer König. Doch sie schrien, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Und dann besteigt Jesus unter dem Jubel der Massen seinen Thron. Zitat des letzten Königsbeleges im Johannesevangelium. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, König der Juden. Was für ein Königsweg. Jedes andere Königtum, ein steiler Weg nach oben. Johannes schildert den Königsweg von Jesus auf seine eigene Weise. Und indem er diesen Königsbegriff so platziert, quer durch sein Evangelium, wie er es tut, macht er deutlich: Nathanael hat insofern recht, in Johannes 1, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist der König von Israel, aber sein Thron ist das Kreuz. Und die Herrschaft, die er antritt, begnügt sich nicht mit den römischen Machthabern. Hätten wir heute überhaupt nichts mehr davon. Seine Herrschaft, die er antritt, ist eine Herrschaft über all das Elend dieser Welt, das Jesus am Kreuz trägt. Er ist ein Herr über unsere Schuld, ein Herr über all das Leiden, das jeder von uns schon durchbuchstabiert hat, auf seine ganz eigene Art. Ein Herr über so manchen Zerbruch in unserem Leben, ein Herr über den Tod. Herr, indem er all das getragen und überwunden hat. Wenn wir heute zurückschauen, gerade nach 50 Jahren Konfirmation, da schaut man natürlich besonders zurück, viele Erinnerungen, die hier auch wach werden. Und vielleicht auch die Frage, ja, was ist daraus geworden, auch aus meiner Beziehung, aus diesem Ja zu Jesus damals? Aber auch sonst, was war in den 50 Jahren, was ist gewachsen an Beziehungen, beruflich, wie hat sich ein Weg entwickelt? Und dann kommt man auch an die Brüche und Abbrüche in einem Leben, wo Verletzungen da sind, vielleicht auch Scherben, wo Biegungen drin waren, die man so nicht geplant hätte. Genau dafür ist Jesus gestorben, für die Scherbenhaufen unseres Lebens, dass sie nicht das letzte Wort haben. Oder wenn du bittere Wurzeln in deinem Herz spürst, die vielleicht über Jahre gewachsen sind, dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, dass sie nicht das letzte Wort haben, sondern er sie ausreißen kann und will, dass wir nicht darunter kaputt gehen müssen. Weil Jesus sein Königtum am Kreuz aufgerichtet hat, leg deine Opferrolle ab. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um selber den Opfertod zu sterben. Unschuldig. Wir müssen Gott nicht mit Opfern gefallen. Mit Aufopferung auch nicht. Und schon gar nicht mit irgendwelchen Opferrollen. Das Leben kann einem Schlimmes zumuten. Aber wenn wir die ganze Zeit damit verbringen, einem herzlosen Täter oder dem skrupellosen Schicksal oder einem gnadenlosen Gott die Schuld zu geben. Zum einen die Frage an das Gottesbild, aber auch, was das mit uns macht. Unendlich schwer. Wir werden selber nur ausgebremst. Vielleicht trägst du gar keine Schuld an dem, was passiert ist, aber die Schuld jetzt irgendwo zu suchen, er führt nicht weiter. Jesus will versöhnen. Auch mit unseren Lebenswegen. Was für ein Vorrecht, dass wir Jesus Lebenswege hinlegen dürfen. Dass selbst Dinge, die waren, ihre Macht verlieren, Freiheit entsteht, wir zuversichtlich mit Jesus weiterleben können. Dafür ist er am Kreuz gestorben, wurde selbst zum Opfer, um uns rauszuholen aus unseren Opferrollen, in die wir uns so oft so gern verstricken, um unsere Energie wieder nutzen zu können, um das Leben zu gestalten. Weil Jesus sein Königtum am Kreuz aufgerichtet hat und dort unsere Krankheiten getragen hat, unsere Not, unsere Schuld, dürfen wir es ihm bringen. Hier ist Frieden mit Gott. Und schließlich, weil Jesus sein Königtum am Kreuz aufgerichtet hat, im Tod und in der Überwindung des Todes. Was für eine Perspektive, dass wir unsere Heimat schon heute bei Jesus haben. Dass der Tod in dieser Welt nicht das letzte Wort hat, sondern wir als Christen, die wir unser Leben bei Jesus festgemacht haben, unsere Heimat schon heute an einem anderen Ort haben. Ich komme zum Schluss. Meint der Zahnarzt, wie vor ein paar Tagen bei mir geschehen, zum Patienten auf der Pritsche. Sie brauchen eine Krone. Was denkt sich der Patient? Endlich jemand, der mich mal versteht. Nein, denkt er natürlich nicht. Beim Zahnarzt will man keine Kronen, sondern gesunde Zähne. Und im Leben und geistlich ist es dasselbe. Die Krone gehört unserem König. Unsere Rolle ist die des Esels, der den König zu den Menschen trägt, dass sie heimfinden, frei werden durch Jesus. Amen. Jesus, wir beten dich an, dich, den demütigen Herrn. Deine Krone ist aus Dornen und dein Thron ist das Kreuz. Herr, vergib, wo wir so oft nach hohem Streben vorwärts kommen wollen, nach oben kommen wollen. Danke für deine Liebe, mit der du nach unten gegangen bist, bis ganz nach unten, um unser Leben heil zu machen. Jesus, dir bringen wir unsere Verletzungen. Du siehst, wer heute Morgen da ist und mit bitteren Wurzeln, vielleicht schon über Jahre angestaut, aufgewachsen, groß geworden, Herr. Wir bringen dir diese bitteren Wurzeln und binden sie in deinem Namen. Reiß du sie aus, Herr, und komm mit Versöhnung. Wir bringen dir Verletzungen, die da sind. Herr, du siehst es. Wir halten dir unser Herz und unser Leben hin und bitten dich um deine Heilung. Wir bringen dir die Scherbenhaufen unseres Lebens. Jesus, dafür bist du am Kreuz gestorben, um heil zu machen, was kaputt ist. Jesus, wir bringen dir unsere Sorgen vor der Zukunft. Danke, dass du einen Weg für uns hast, der wirklich ein Ziel hat. Dich selbst. So schauen wir auf zu dir, Jesus. Du bist der Gott der Zerbrochenen, den Schwachen ein Freund. Du wäschst den Müden die Füße, umarmst jeden, der weint. Du bist der Gott aller Demut, der demütige Herr.